Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 17. März 2014 zum Thema Mit Tarnhelm, Schwert und Glockenspiel vom Alltag und Auftrag der Dramaturgie am Neuen Musiktheater. Zu Gast ist Wolfgang Händeler, Gastgeberin ist Konstanze Wimmer.
So, einen herzlichen guten Abend im Kepler Salon. Vielen Dank fürs Kommen. Wir sind das gar nicht gewohnt. Möchte vielleicht noch jemand ein bisschen näher kommen? Sie sind so weit weg heute Abend. Okay, aber Sie fühlen sich wohl. Dann soll es so bleiben. Vielleicht für alle, die heute zum ersten Mal im Kepler Salon sind, nur ganz kurz der Ablauf. Es ist immer so, dass zuerst der Gast erzählt zu dem Thema, eben heute zum Thema Dramaturgie, ungefähr so eine halbe Stunde. Und nach dieser halben Stunde gehen wir alle gemeinsam in ein Gespräch. Da haben Sie dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder etwas zum Thema zu sagen, was Ihnen auf der Seele brennt. Wenn Sie das dann gerne tun möchten, worüber wir uns ja auch sehr freuen, würden wir Sie nur bitten zu warten, bis die nette Dame mit einem Mikrofon zu Ihnen kommt, weil alle Abende des Kepler Salons werden aufgenommen. Deswegen sind auch wir jetzt verkabelt. Das wäre vielleicht heute gar nicht notwendig, damit man das dann auch im Internet nachhören kann, was wir heute am Abend sprechen werden. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Konstanze Wimmer. Ich arbeite an der Bruckner Uni, leite dort einen Lehrgang zum Thema Musikvermittlung. Aber viel wichtiger heute Abend der Gast. An meiner Seite, Wolfgang Händeler. Guten Abend. Er ist Dramaturg am Musiktheater. Und wenn ich ihn jetzt ganz kurz vorstelle, dann möchte ich gerne erzählen, er kommt aus dem Rheinland. Das heißt, er hat wahrscheinlich den Fasching wesentlich intensiver gerade erlebt als wir alle. Oder vielleicht ist er ein ganz anderer Rheinländer als alle anderen?
Ja, also ich komme aus dem rechtsrheinischen Rheinland, protestantischer Prägung. Habe von daher ein etwas distanziertes Verhältnis zu den kölschen Frohnaturen.
Okay. Ja. Was hat ein Dramaturg studiert? Er hat studiert Germanistik, Theaterwissenschaften und Philosophie und hat begonnen als Opern- und Ballettdramaturg in Essen. Und Theaterleute wissen das, Theaterleute müssen oft wechseln. Das hat er auch, die gehen nämlich dann meistens mit dem Intendanten oder zu einem Regisseur. Er ging von Essen nach Münster, von Münster nach Rostock, von Rostock nach Hagen, von Hagen nach Kiel, von Kiel nach Wiesbaden und jetzt nach Linz.
Genau.
Dort ist er seit 2011/12. Was er als Dramaturg alles macht, wird er uns ja gleich erzählen. Ich finde es auch noch wichtig zu wissen, dass er ein Libretto verfasst hat zu einer Oper, nämlich von Cristobal Halfter, das Libretto zu dessen Oper Die Schachnovelle. So, bevor er anfangen darf, auch ich habe mich vorbereitet auf den heutigen Abend und habe mir gedacht, ja, Dramaturgie, natürlich, ich weiß, was Dramaturgie ist, aber jetzt schaue ich mal im Internet nach. Und wir alle haben ja das Vorurteil, dass das Internet Wissen viel zu vereinfachend verfügbar macht für uns alle. Und überhaupt Wikipedia ist ja ganz böse, weil da wird dann alles total simpel. Wenn ich Ihnen nur ganz kurz den Eintrag zu Dramaturgie in Wikipedia vorlesen darf. Nach Gottfried Fischborn lässt sich der Begriff auf alle prozessualen und strukturierten Tätigkeiten, kommunikativen Akte, die Sprechakte eingeschlossen, Geschehnisfolgen und Vorgänge im gesellschaftlichen wie im individuellen Leben der Menschen beziehen. In der Sphäre der symbolischen Repräsentation wie in der des Alltags, in der Realität wie in den Künsten. Punkt. Wenn es Ihnen jetzt so geht, wie es mir gegangen ist, wie ich das gelesen habe, dann sind Sie jetzt vielleicht genauso gespannt, was uns der Herr Händler jetzt erzählen wird, wie es nämlich wirklich ist und was ein Dramaturg in der Praxis macht. Bitte schön.
Ja, gleichsam mit Heinz Rühmann stellen wir uns mal ganz dumm, was ist eine Dampfmaschine?
Ja.
Ich habe so ein hübsches Schaubild Ihnen mitgebracht,
ja,
wenn ich das einmal kurz haben dürfte.
Gerne.
Das hat mir der Kollege Thomas Bartol einmal ausgedruckt, damit ich es an meine Tür hänge, was ich nicht getan habe, damit ich es hier zeigen kann. Dramaturg, what my friends think I do, ein Fragezeichen. Dieses Fragezeichen wiederholt sich dann, what my mom thinks I do, what society thinks I do, what actors oder singers think I do, immer nur Fragezeichen, ja. What I think I do, in heilige Schriften versunken, mit einem Rauschebart und einer ehrerbietigen Kopfbedeckung. What I really do, und hier sind zwei Menschen, einer apathisch am Schreibtisch und einer liegt schon irgendwo nach einer Hauptprobe in einem nebulösen Zustand vermutlich. Ja, das heißt erst einmal, auch am Theater wissen die Kollegen nicht immer genau, was man macht. Deswegen haben wir ja auch den Abend genannt mit Tarnhelm, Schwert und Glockenspiel. Der Tarnhelm ist gleichsam darin enthalten. Man ist ein wenig getarnt, weil eben niemand weiß, was man macht. Man ist möglicherweise aber doch auch ein Schwert im Hintergrund, das Urteile vom Intendanten beeinflusst. Deswegen sind alle Menschen erst einmal sehr vorsichtig und höflich zu einem. Das wird erst nicht mehr der Fall, wenn ganz deutlich ist, dass der Intendant mit einem nichts zu tun haben will. Dann sinkt das rapide. Und das Glockenspiel besteht schon darin, dass man mit der Musik zu tun hat und doch möglicherweise auch manchmal an ihrem Glanze partizipiert. Wenn ich bei Führungen und ähnlichen Veranstaltungen den Beruf oder die Profession nochmal erklären möchte, dann sage ich immer, möglicherweise haben Sie mal einen Krimi geguckt und dann soll irgendjemand der Mörder sein, der gar kein Motiv hat. Und dann sagen Sie, da stimmt die Dramaturgie nicht. Denn Dramaturgie heißt erst einmal nichts anderes als Folgerichtigkeit der Handlung. Möglicherweise auch Folgerichtigkeit der Interpretation im Inszenierungsprozess. Und wenn ich noch insistierender gefragt werde, jetzt fass doch einmal deinen Beruf in einem Satz zusammen, dann vergleiche ich ihn mit einem Beruf, der möglicherweise eine ähnliche Ausbildung hat, nämlich den des Journalisten, wo man ja auch ein Fachstudium absolvieren kann, Journalistik, das kann man inzwischen bei der Dramaturgie auch, oder aber einfach ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert und dann durch Praktika hineinwächst. Und ich sage, während der Journalist das Theater von außen bewertet, vermittelt und bewirbt es der Dramaturg von innen heraus. Das ist sozusagen die Kurzformel, die, glaube ich, die ganzen Gebiete der Dramaturgie ganz gut zusammenfasst. Ich gönne mir ein bisschen was von dem Wasser.
Ah, ich mache Ihnen das.
Ja, das ist nett. Guck mal, ob Sie es in Wein verwandeln.
Nein, das mache ich Ihnen nicht. Machen Sie nicht? Gut. Kann, ich bin eine Frau.
Na, die Argumentation ist mir jetzt nicht ganz schlüssig.
Aber Sie kommen ja von auf der protestantischen Seite.
Ja, da gibt es ja auch Pfarrerinnen. Ja, danke schön. Genau. Ja. Ja, zum katholischen Theaterverständnis kommen wir ganz zum Schluss. Ja, wie wird man Dramaturg? Das habe ich gerade schon so ein bisschen skizziert. In der Regel eben tatsächlich mit einem geisteswissenschaftlichen Studium, wie der Journalist. Beim Journalisten ist das dann so freie Mitarbeit, Volontariat, erste Stelle. Und beim Dramaturgen ist es nicht viel anders. Das ist Hospitanz, oft Assistenz und dann auch erste Stelle. Das heißt, man hat eine geisteswissenschaftliche Ausbildung und muss dann aber eigentlich in die Praxis hinein und dann dort seine Paten finden und seine ersten Aufgaben. Wie wurde ich Dramaturg? Wie wurde ich Musiktheaterdramaturg? Untypisch. Ich habe mich in meiner Schulzeit immer mit dem Schauspiel beschäftigt und gerne mit der Konzertmusik. Und mein Elternhaus war nicht vorbelastet und Oper empfand ich immer so als Menschen im Fernsehen, die den Mund aufreißen und ihre Zähne zeigen und Töne absondern, und fand das nicht sehr spannend. Und habe eigentlich erst im Studium der Theaterwissenschaft und der Germanistik dann gemerkt, dass das da teilweise die gleichen Vorlagen sind wie im Schauspiel und dass das plötzlich unheimlich spannend wurde und wollte auch was lernen. Hatte dann einen Germanistikprofessor, der gerade im Bereich Germanistik, Musikwissenschaft so Twitter-Themen vergab, habe dann über Moses und Aaron, das Libretto von Schönberg, meine Magisterarbeit gemacht und habe mich aber diesem Thema auch angenähert, weil ich etwas nicht wusste oder weil mir etwas nicht klar war, nämlich wie es zu der Musik im 20. Jahrhundert ohne tonale Bindung gekommen ist, und wollte mir das gleichsam selber erklären durch ein intensives Hören der Spätromantik und dieses Übergangs. Und ich glaube, das ist vielleicht schon ein Hinweis auf das Dramaturgische. Dramaturgen beschäftigen sich nämlich weniger mit Fakten, sondern mit Fragestellungen und mit Zusammenhängen. Und diese Zusammenhänge oder die Darstellung derselben ist dann auch immer schon ein Akt der Interpretation. Ich habe dann nach dem Studium in Essen noch eine kulturjournalistische Zusatzausbildung gemacht, aber auch deshalb, weil der Intendant von meiner ersten Hospitanz am Theater Hagen inzwischen in Essen war, am Altotheater, und bin dann eben auch bei dem Studium da so hineingerutscht. Also meine erste Stelle verdanke ich auch meiner ersten Hospitanz. Eine zweite Frage, wie bleibt man Dramaturg? Sie haben ja schon, schon gesagt, dass ich häufiger den Wohnort wechseln durfte, musste. Vielleicht auch dazu, der Dramaturg hat einen Ein-, Zwei- oder Drei-Jahres-Vertrag. In der Regel würde ich einmal sagen, es ist ein Zweijahresvertrag, weil in Deutschland sind die Kündigungsfristen zum Beispiel im Oktober, da würde man im September eingestellt werden und schon wieder nach einem Monat für das nächste Jahr gekündigt werden. Deswegen sind die zwei Jahre die Regel. Man hängt sehr persönlich an dem Intendanten. Wenn der Intendant dann möglicherweise nicht verlängert wird, kommt ein neuer, der in der Regel auch einen anderen Dramaturgen mitbringt. Und ich sage immer, das ist so wie Leporello, der sagt auch, wenn der Don Giovanni scheitert, dann muss er ins Wirtshaus gehen und sich einen neuen Chef suchen. Das Wirtshaus ist dann der Arbeitsmarkt. Ich hatte drei Intendanten, die glück- und erfolglos waren und habe dann immer bei Zeiten geschaut, wo ich wieder Anschluss finde. Ganz kurz, der Intendant ist kein Beruf. Der Intendant ist ein Titel. Kann nicht jeder werden, können drei Leute werden, kann ein Regisseur werden, ein Disponent oder ein Dramaturg. Und der muss anschließend einen Job machen, wo er diese zwei anderen Aufgaben extrem gut besetzen muss oder extrem viel dazulernen muss. Und es gibt sehr viele Intendanten, die an dieser Aufgabe scheitern, gerade im Mehrspartenhaus. Und ich würde mal sagen, dass jetzt hier in Linz so stabile Verhältnisse herrschen über lange Zeit durch die Intendanz Klügel und jetzt die fast 10 Jahre Menneken, ist für das Theater ein Glücksfall und man weiß dann schon mal, dass man irgendwo hinkommt, wo die Leute diesen Job gelernt haben. Viele scheitern da auch drin. Was macht man als Dramaturg? Ich versuche das jetzt mal so in Prozentzahlen festzulegen. Erstmal ist man der Schreibfix am Theater, frei nach Asterix, das sind ungefähr so 50%. Das ist relativ viel. Man schreibt einen Originalbeitrag für das Programmheft, man schreibt die Theaterzeitung. Die Kür sind eigentlich die Spielzeitheft-Texte, wo man auch noch ein bisschen zeigt, wie klug man über das Stück nachdenken kann, weil das nicht nur das Publikum, sondern auch die Kollegen in den anderen Theatern lesen. Das ist sozusagen das, was einen da besonders motiviert. Und man arbeitet sehr eng mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zusammen, mit der Presse- und Medienarbeit und mit der Öffentlichkeitsarbeit und dem Marketing und bekommt dann manchmal auch Textanregungen, was man machen könnte. Aber da werden vor allem die Kanäle gelegt, in die wir dann zielgerichtet hineinschreiben müssen, weil die Kollegen könnten sich ja nicht in die fast 50 Produktionen von einem Mehrspartenhaus hineindenken. Auch ich bin gar nicht in der Lage, jetzt alle Opernproduktionen am Haus zu betreuen. Deswegen sind Thomas Bartol und Magdalena Heusbauer auch heute hier. Das heißt, wir sind jetzt drei Personen in der erweiterten Operndramaturgie. Wir sind drei Schauspieldramaturgen, Kinder- und Jugendtheater, sodass man sich als Dramaturg dann, als Volldramaturg, dann ungefähr mit 4 bis 5 Stücken intensiver beschäftigt und dann eben noch die Wiederaufnahmen noch ein bisschen mit Texten versorgt und die Premieren der nächsten Spielzeit vorbereitet. 30% würde ich sagen, ist Produktionsdramaturgie. Das ist das Schönste. Dann sitzt man 4 Stunden lang auf der Probe von 10 bis 2 oder 10 bis 2:15, sagt nichts. Denn das wäre ein Angriff auf den Regisseur, schaut bedeutungsschwanger umher, geht anschließend mit dem Regisseur essen und am nächsten Tag ändert der Regisseur die Szene. Dann wissen die Sänger, dass man Einfluss hat. Wenn man da immer nur sitzt und es passiert nichts, ist das ungünstig. Wenn der Regisseur auf eine Idee, die man doch einmal äußert, sagt, lasst uns darüber abstimmen, ist es ganz schlecht. Ja. Das ist mir letztens passiert mit Herrn Laufenberg. Also manchmal sind die sozusagen volkstümlichen Weihen unerfreulich, aber ich denke schon, dass ich ihn manchmal auch zu anderen Dingen verleiten kann. Das ist Produktionsdramaturgie, heißt natürlich auch in den Endproben ausharren, bei den Endproben dann im Dialog mit dem Fotografen, mit Reinhard Winkler zum Beispiel, zu schauen, welche Fotos man auswählt für das Programmheft, später auch für die Plakate und für die großen Plots, die möglicherweise an den Bahnhöfen hängen. Und die Produktionsdramaturgie ist natürlich das Schönste, weil im Idealfall ist man auch in das szenische Konzept mit Regisseur, Bühnenbildner, Kostümbildner und vielleicht sogar Dirigent gut eingebunden worden und kann dann in gewisser Weise als Kontrollinstanz mitverfolgen, ob der Regisseur sich an sein eigenes Konzept hält. 10% Arbeit sind Verlagsarbeiten. Verlagsarbeiten heißt, wenn die Verlage neue Stücke haben, die sie an uns herantragen wollen, dann schreiben sie nicht dem Intendanten, sondern sie schreiben das dem Dramaturgen. Man kennt dann auch über seine Jahre und Jahrzehnte in bestimmten Verlagen manche Vertreter sehr persönlich und bekommt von denen eben Post. Und man bestellt auch die Aufführungsverträge, die dafür sorgen, dass wir das Notenmaterial bekommen. Das ist ein eher Verwaltungsvorgang, der manchmal an den Häusern auch noch stärker der Verwaltung zugeordnet ist. Und 10% würde ich unter Sonstiges verbuchen. Aber das war die alte Zeit. Denn es gibt eine neue Zeit und der Beruf hat sich doch extrem verändert, auch durch den Computer, durch die digitalen Medien und auch zum Beispiel durch die Möglichkeit der Übertitelung. Ich würde sagen, 40% ist jetzt das Schreiben, 20 ist die Produktionsdramaturgie, es wird immer weniger leider. 10% die Verlagsarbeit, 10% Sonstiges. Mindestens 10%, wenn nicht sogar mehr, sind Nebenveranstaltungen. Es besteht einfach gerade an einem Haus wie dem Neuen Musiktheater der Wunsch, dass für zahlreiche Gruppen, für die Gesellschaft der Freunde des Theaters, aber auch für Jazzformationen, für viele zu öffnen, damit dieses Haus eben mehr ist als nur ein Ort, wo eben eine bestimmte, vermeintlich elitäre Schicht von Opern und ja, Konzertfreunden jetzt weniger, aber von Opern und Ballett und Musicalfreunden zusammenkommt, sondern man sagt, hier sollen letztlich alle, die sich für Musik und Theater interessieren, auch unterschiedlicher Stile ihren Platz finden. Und diese gesellschaftliche Akzeptanz durch die Nebenveranstaltung ist einerseits wichtig, andererseits auch etwas, was zu organisieren ist. Und meistens fühlt sich der Intendant wohler, wenn einer der Dramaturgen dann bei diesen Veranstaltungen beteiligt ist. Und 10%, wenn nicht sogar mehr, 10% jetzt vielleicht in meiner klassischen Aufgabenverteilung bei Frau Heusbauer zum Beispiel jetzt wesentlich mehr, sind die Übertitel. Und zu den Übertiteln werde ich nachher noch etwas sagen, denn das ist eine Aufgabe, wo jeder denkt, ach, die spielen doch an jedem Haus Traviata, da hat man irgendwelche Titel im Netz, die holt man sich runter und dann gibt's die einfach. Und das ist nicht so und ist ein hoch, sogar auch künstlerischer Aufgabenbereich, zu dem ich aber später noch kommen werde. Die Aufgaben des Dramaturgen, jetzt der Reihe nach, was ist die schönste Aufgabe? Die schönste Aufgabe ist eigentlich, einen Spielplan zu machen mit dem Intendanten und den anderen Dramaturgen. Und die Frage ist ganz oft, wie entsteht denn so ein Spielplan? Und das ist gar nicht so schwer, weil es gibt einfach in der Musikgeschichte stilistisch gewisse Anforderungen seitens des Publikums, aber auch seitens der Sänger, die ja von uns, gerade wenn sie jung sind und von den Hochschulen kommen, auch ein gewisses Anrecht darauf haben, dass sie sich stimmlich überhaupt entwickeln können durch bestimmte Arten von Musik, aber auch durch bestimmte Rollen. Und von daher gibt es eigentlich bei den 7 bis 8 Neuproduktionen, die man herausbringt an einem Musiktheater, feste Konstanten. Die erste Konstante, das brauche ich in Österreich nicht besonders zu erwähnen, ist Mozart. Weil Mozart ungeheuer wichtig ist, sowohl für die stimmliche Entwicklung als auch für die Orchesterkultur. Aber es gibt natürlich Mozart mit deutschen Text und Singspiele oder die Zauberflöte auf Deutsch oder eben auch italienische Oper. Das heißt, Mozart, Deutsch oder Italienisch ist eine Farbe im Spielplan. Die zweite Farbe ist dann die große italienische Oper, in der Regel ein Verdi oder ein Puccini. Wenn ich jetzt da eventuell meinen Außenseiter nehme, den Boito zum Beispiel, dann muss ich gucken, dass ich bei den anderen wieder keinen Außenseiter habe, denn die dritte Farbe wäre dann die deutsche Spätromantik, wäre Wagner und Richard Strauss. Und wenn ich jetzt da einen Zemlinski nehme, dann müsste ich aber doch beim Italienischen in jedem Fall einen Verdi Puccini haben, damit es nicht alles aus Unbekannten besteht. Dann kommen ganz oft Anregungen vom Publikum, macht doch mal einen Slawen, macht mal Janacek oder macht mal eine französische Oper. Diese Position fällt häufig ein wenig herunter, weil es eben die anderen drei Gesetzten gibt und noch einige andere. Und sehr oft ist das auch davon abhängig, ob man Dirigenten am Hause hat, die eine besondere Vorliebe für diese Form der Musiksprache haben. Und da besteht oft die Gefahr, dass eins von beiden ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. dann, wenn ich jetzt einen schweren italienischen Mozart mache, kann ich eventuell noch eine deutsche Spieloper bringen oder eine italienische Opera buffa, also das komödiantische Pendant, Operette, Musical, Ausgrabung oder Wiederentdeckung, häufig eine Barockoper oder etwas aus den 20er Jahren, das war dann manchmal auch früher Schreker und Zemlinski, und dann das, was alle schreckt und freut, die moderne oder die zeitgenössische Oper. Meistens mache ich dann entweder einen Wozzeck oder einen Philipp Glass, aber nicht beides zusammen. Ja, sozusagen. Und wie diese 7, 8 Bausteine kombiniert sind, wo mal was Überraschendes dabei ist, wo mal etwas dabei ist, was man doch irgendwie auch erwartet hat, das ist eigentlich das, was sehr viel Spaß macht. Wir haben jetzt einen gewissen Sonderfall. Wir bringen jetzt da den Ring des Nibelungen in 2 Spielzeiten heraus und sogar am Ende der 2. Spielzeit noch die zyklischen Aufführungen mit allen 4 Teilen, was natürlich in gewisser Weise eine starke Verengung auf dieses deutsche spätromantische Repertoire bedeutet. Deswegen gibt es jetzt auch natürlich keinen Richard Strauss, der dann, wenn wir vollkommen in dieser einen Epoche, was aber eigentlich logisch war, weil hätte man das über 4 Jahre strecken wollen, hätte Herr Menneken noch ein weiteres Jahr im Amte bleiben müssen. Und von daher sind wir im Augenblick sehr stark auf dieses Ereignis fokussiert, was aber auch natürlich etwas Tolles ist, jetzt den ersten Ring in annähernd der orchestralen Besetzung im neuen Musiktheater. Ja, das zu der schönsten Aufgabe. Die Produktionsdramaturgie, von der ich vorhin schon sprach, ich habe ja erzählt, ich sitze auf Proben und schaue bedeutungsschwanger hin und her. Ich bin aber in einer unangenehmen Doppelposition, die ich ab und zu kaschieren muss. Es gibt nämlich 2 Erwartungshaltungen an mich. Der Regisseur wünscht sich, dass ich sein Konzept, was ich manchmal mehr, manchmal weniger mitentwickelt habe, nach außen vertrete, gegenüber den Sängern im Hause, auch wenn die vielleicht skeptisch sind. Der Intendant erwartet von mir, dass ich den Regisseur kontrolliere. Beide glauben in der Regel, dass ich die Aufgabe in ihrem Sinne erfülle. Das kann zu Konflikten führen, wobei der Regisseur ja auch vom Intendant ausgewählt worden ist. Und solange der Intendant zu ihm hält, habe ich auch zu ihm zu halten. Aber dieses Verhältnis ist nicht immer spannungsfrei und ich würde das als eine klassische Rolle des Doppelagenten beschreiben, in der man auch nicht immer ganz geradeaus sein kann, sondern sagen muss, wir beobachten das mal und schauen, wie sich das entwickelt. Oft wird auch zu früh ein Stab gebrochen, irgendetwas ergibt sich erst in seiner Schlüssigkeit, wenn zum Beispiel wirklich Bühnenbild und Kostüm dazukommen. Und manchmal weiß man aber auch, bei dieser Inszenierung muss man besonders aufpassen. Und über die Jahre schält sich natürlich auch ein Vertrauensverhältnis dann zum Intendanten heraus, dass man dann schon weiß, dass man ähnlich in solchen Dingen tickt. Die Aufgabe der Übertitel wollte ich jetzt einmal ansprechen. Es ist eine extrem schwierige Aufgabe. Das eine ist, Sie sitzen im Zuschauerraum und haben die Übertitel da auf dem Portal über der Brücke oder in den Sitzen und es wechselt dauernd und Sie werden total nervös. Oder es wechselt viel zu langsam und Sie denken, die müssen doch jetzt schon was anderes singen. Es kann doch gar nicht sein, dass da irgendwie über mehrere 30 Sekunden der gleiche Text steht. Der Wechsel soll im Idealfall aber musikalisch erfolgen. Das heißt, mit einer musikalischen Phrase, bei Mozart ist es manchmal ganz einfach, reich mir die Hand, mein Leben, komm auf mein Schloss mit mir, wäre zum Beispiel eine ideale Übertitelzeile, ein Zweizeiler, wo Sie auch das Gefühl haben, jetzt ist dieser Zweizeiler, ich sage mal, harmonisch vorbei. Und das ist das eine, das musikalische Timing. Das zweite ist, dass der Inhalt in einer deutschen Übersetzung, die man sich ausgewählt hat unter verschiedenen, möglicherweise in einen Satzbau gebracht wird, der einfach ist, der parataktisch ist, dass Sie einfach hochgucken und sagen, begreife ich sofort. Ja, also nicht irgendwie der verlorenen Braut noch über Jahre folgend betrat Rudolf die Gaststube, also keine Partizipbindung, sondern am Anfang Subjekt, Prädikat, Objekt. Ja. Und das dritte ist, dass alle diese Übertitel Fassungen, die man auf dem Markt bekommt, anders gestrickt sind. Das heißt, wir haben jetzt im Augenblick ein zweizeiliges Format mit zweimal ungefähr 40 Zeichen, hatten vorher im alten Haus aber ein dreizeiliges mit viel, viel mehr Zeichen und mussten alle Übertitelfassungen ändern, damit die dann in diese hineinpassten und mussten auch die Wechsel verändern. Und dass das Ganze gut funktioniert, ist eine enorme Arbeit, die wir jetzt im Augenblick so leisten, dass wir sie auf Deutsch und Englisch erstellen und dann noch auf Tschechisch vergeben im Bezug für die tschechischen Touristen. Man denkt immer, das fällt vom Himmel. Es wird aber tatsächlich individuell für das eigene System gemacht. Und wir übertiteln ja auch noch dann die gesprochenen Dialoge im Englisch bzw. geben Paraphrasen davon, was jetzt im Deutschen inhaltlich während des Dialoges abläuft. Ich kann nur sagen, es ist eine echte Herausforderung. Relativ leicht manchmal bei Stücken, die sich auch wieder stilistisch an der gesprochenen Sprache orientieren, zum Beispiel bei The Turn of the Screw, vom Tempo, ganz schwierig beim Rosenkavalier, wo in diesem wienerischen Akzent, kann man dazu gar nicht sagen, in dieser wienerischen Kunstsprache, sage ich jetzt einmal, unglaublich viele Konsonanten und Vokale in kürzester Zeit abgebildet werden mussten und wo wir auch nicht ohne Textauslassungen zu Rande gekommen sind. Das ist ein kleines Problem der aktuellen Dramaturgie. Kommunikation ist ganz wichtig für einen Dramaturgen. Einführungsvorträge erwartet das Publikum inzwischen bei modernen Stücken, bei selten gespielten Stücken, bei Uraufführungen. Bei Fadinger machen wir jetzt jedes Mal eine Einführung oder auch die Mitwirkung bei Matineen von den Freunden. Wo es solche Matineen nicht gibt, gibt es manchmal Matineen vor jeder Premiere. Das gab es, glaube ich, auch früher mal hier. Das heißt, da ist man dann jemand, der das Regie-Team vorstellt und ein bisschen den Ansatz vermittelt. Und wenn man dann noch kreativen Ehrgeiz hat, dann finde ich es ganz naheliegend als Dramaturg, sich auch einmal an der Gattung des Librettos zu versuchen. Das hat Rainer Menneken, der ja ursprünglich auch Dramaturg ist und erst als Intendant dann auch Regisseur geworden ist, jetzt ja auch getan bei den Spuren der Verirrten. Und ich habe mich da eben auch bei der Schachnovelle und bei einem weiteren Projekt auch noch jetzt versucht. Es ist einfach auch so, dass Sie permanent gesprochenen Text, der gesungener Text wurde oder geschriebener Text, der gesungener Text wurde, hören und einfach ein Gefühl entwickeln für eine Sprache, die, obwohl sie gar nicht unbedingt im Reim ist, sich dann doch gut singen lässt. Und dieses Sprachgefühl macht dann einfach Spaß zu gestalten, gerade auch an Stoffen, die möglicherweise gar keine Dialoge haben, wo man diese Dialoge erfinden kann. Wofür braucht das Theater den Dramaturgen, abgesehen von den ganzen Arbeitsgebieten? Die Frage möchte ich koppeln mit einer anderen. Wofür braucht die Gesellschaft das Theater? Und ich könnte mir vorstellen, dass die Antwort die gleiche ist. Um sich der eigenen Fundamente zu vergewissern und sich gleichsam selbst neu zu entwerfen. An diesem Punkt möchte ich ein bisschen weiter ausholen, weil ich glaube, dass das, was ich jetzt sage, oft vergessen wird. Für mich ist das Musiktheater eigentlich die gesellschaftliche Kunstform par excellence, die auch Demokratisierungs- oder Emanzipationsprozesse mehr abbildet als andere Formen. Entstanden um 1600 in Florenz aus Adligen, die eben glaubten, so eventuell die griechische Tragödie eventuell wieder neu zu entdecken. Bis zur Französischen Revolution natürlich immer an diese Adligen oder an die absolutistischen Prozessformen gebunden. Das heißt, die Sujets waren entweder mythologische Figuren oder die Herrscher selbst, bis eben Aufklärung, Französische Revolution, das veränderten. Ganz zentral an diesem Punkt tatsächlich auch wirklich die Gestalt Mozarts. Bei Mozart finden wir tatsächlich in dieser Form, denke ich, zum ersten Mal glaubwürdig individuell gestaltete Menschen, und zwar unabhängig von ihrer soziologischen Stellung. Vielleicht ein Beispiel dazu, wenn ich an Don Giovanni denke, dann erfahre ich ganz viel über das Verhältnis von Donna Anna und Don Ottavio, aber ich bin tatsächlich auch bei Masetto und bei Zerlina. Und dass die Menschen unabhängig von ihrer soziologischen Position als Individuen ernst genommen werden, das ist vor Mozart und in den Da Ponte-Opern, meine ich jetzt, so sicherlich noch nicht geschehen. Und damit bahnt sich natürlich auch das neue Menschenbild durch Aufklärung und Französische Revolution schon an. Der Figaro ist ja dann sozusagen vorrevolutionär. Mit der Französischen Revolution gibt es dann ja tatsächlich eine Gattung in Frankreich, der Rettungs- und Befreiungsoper, die auf die historische Entwicklung Bezug nimmt, wo dann eben immer jemand, der zu Unrecht verurteilt war, tatsächlich noch im letzten Augenblick gerettet wird. Und das war möglicherweise auch jemand, der nicht privilegiert war. Das bekannteste Beispiel ist natürlich davon Fidelio als Reflex da drauf. In der Opera Buffa, in der Spieloper dann im 19. Jahrhundert, habe ich natürlich auch immer ein Schicksal von kleinen Leuten. Und überhaupt ist zu bedenken, dass im 19. Jahrhundert der Begriff der Nation ja ein emanzipatorischer gewesen ist. Denn wenn alle gleich sind, die Franzosen sind, oder alle gleich sind, die Italiener sind, dann ist eben der soziologische Unterschied, das Einkommen, die Herkunft, Adel etc. unwichtig. Dieses Progressive im Nationalistischen oder im Nationalen besser ist natürlich durch die Geschichte des Nationalismus am Ende des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert erstmal weggefallen. Aber wenn wir eben nationale Opernsprachen auch stark im 19. Jahrhundert haben, ist das erst einmal ein Schritt zu einer Gesellschaft, die mehr Partizipation ermöglicht als vorher. Am schönsten natürlich dann bei Verdi im Va Pensiero, möglicherweise musikalisch artikuliert. Verdi selbst war auch jemand, der mir persönlich sehr sympathisch ist, weil er sich ganz ähnlich auch wie Shakespeare doch immer sehr stark um die Außenseiter gekümmert hat. Ich habe einmal eine Verdi-Gala in Kiel damit eröffnet an einem Osterfeiertag, dass ich mich freue, dass das Publikum mir folgen will bei einem geisteskranken Königsmörder, einem Hofnarren, der seine Tochter in ein Zimmer einsperrt und einer Edelprostituierten. Und glaube, dass Verdi tatsächlich eine sehr progressive Sicht auf das Individuum hatte und eine sehr große Leidenschaft, diesem auch in seiner Verzweiflung und auch in seinen sozialen Abstiegen zu folgen. Wenn man dann noch weitergeht, also für der Traviata, und jetzt noch musikgeschichtlich erst einmal bedenkt, dass wir eine generelle Entwicklung haben von der Oper zum Musikdrama, haben wir auch ästhetisch eine Angleichung von der Oper ans Schauspiel, die im Grunde dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts darin mündet, dass wir dann irgendwann beim Wozzeck sind und dass es ein Schauspiel hält, also der Wozzeck von Büchner. Aber wir haben eben genauso den Wozzeck von Berg als die große frühe Oper des 20. Jahrhunderts und im gleichen Jahr, glaube ich, entstand von Manfred Gurlitt, also sogar zwei Wozzecks auf der Bühne. Das heißt, dass die Schichten, die vor 1789 niemals Opernhelden hätten sein können, sind zu Beginn des 20. Jahrhunderts da ganz deutlich angekommen. Und wenn ich dann noch eine Oper habe wie von Janáček aus einem Totenhaus, die eigentlich nur aus Sträflingen eine Art Gulag in einem Lager besteht, dann frage ich mich eigentlich, hätte man daraus ein Schauspiel machen können? Und das ist ziemlich schwer. Und ich glaube, dass die Oper dann ja das Schauspiel möglicherweise eingeholt hat und auch möglicherweise überholt hat in Bezug auf Gruppe und Masse, weil sie einfach anders als das Schauspiel eben den Chor hat und damit Masse eigentlich auch viel, viel besser darstellen kann. Und ob das nun bei Janáček ist oder bei Brecht ist, Oper ist eine progressive Gattung von ihrer eigenen Gattungsgeschichte her. Da habe ich jetzt einen Punkt, den wollte ich am Ende eigentlich erzählen, aber den erzähle ich jetzt. Das ist nach meiner Ansicht in Vergessenheit geraten in den 90ern. Diese gesellschaftspolitische Komponente war in der Oper, jetzt spreche ich ein ganz klein bisschen für den deutschsprachigen Raum, wo es natürlich dann auch erst ab den 70ern eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus gab. Und dann spielte in den 70er Jahren in Deutschland jeder Macbeth im Schauspiel im Führerbunker. weil diese Holocaust-Serie in Deutschland eben das Thema flächendeckend in die Familien gebracht hatte. Und in den 80er Jahren spielte dann plötzlich jede Oper im Führerbunker von Macbeth, weil irgendwann die Schauspielregisseure in die Oper wanderten, weil sie da mehr Geld verdienen konnten, unter anderem auch. Und weil natürlich in gewisser Weise die Oper dann schon in der gesellschaftlichen Entwicklung ein bisschen hinterherhinkte. Aber Oper war für mich in den 80ern, und das war eine Zeit, die ich als Student noch sehr mitbekommen habe und am Berufseinstieg auch, eine extrem progressive Gattung. Und in Deutschland kann ich das ein bisschen festmachen an der Regierungszeit von Helmut Kohl und an dem Privatfernsehen. Und plötzlich gab es ab den 90ern wieder eine stärkere Positionierung, dass Oper doch vor allem Event wird und schöne Stimmen und möglicherweise, ich sage mal, im Neoliberalismus eine Repräsentationsmöglichkeit für ein doch eher gehobenes Bürgertum. Nach meinem Dafürhalten widerspricht das der Demokratisierungstendenz, die in der Oper selbst innewohnt. Und als Theater sollte man sich bemühen, diese wach zu halten. Das Ziel wäre meiner Ansicht nach auch, Gesellschaft nicht abzubilden, sondern eher zuzuspitzen. Das kann eine Utopie sein, wie die im Fidelio. Das kann aber auch eine Apokalypse sein, wie die im Ring des Nibelungen. Und häufig ist das Politische mit dem Privaten auch dabei eng miteinander verknüpft. Als Beispiel dafür möchte ich an Salome und Elektra von Richard Strauss erinnern. Aber letztlich das, was das Theater macht, ist anders als das, was in Serien im Fernsehen über möglicherweise 40 Staffeln hinweg abläuft. Das Theater lebt von der Zuspitzung, es lebt eben von der Tragödie oder von der Utopie oder in den komischen Gattungen von einer geschickten Melange aus beiden, die dann aber meistens doch entweder einen traurigen oder einen versöhnlichen Schluss hat. Prinzipiell glaube ich, dass das Theater darauf insistieren sollte, dass das Leben anders sein kann, als es jetzt ist. Dazu könnte ich später noch ein schönes Zitat vorlesen. Mein Pate in dieser Hinsicht ist Robert Musil. Ich bin ein großer Freund von Mann ohne Eigenschaften. Habe den auch in 80 Abendstunden in Kiel gelesen, vor einem hoffentlich interessierten, aber manchmal auch müden Publikum. Und eines der ersten Kapitel vom Musils Mann ohne Eigenschaften ist eine Reflexion: Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn geben. Das ist in dem Kapitel ganz wunderbar entfaltet, also falls uns daher die Zeit noch dazu bleibt. Und ich glaube, dass Theater Orte sein müssen, wo sich dieser Möglichkeit sind, dass Gesellschaft anders organisiert sein kann, dass Menschen anders leben können, als sie es jetzt tun, wachgehalten werden muss. Und ich glaube auch, dass die meisten großen Komponisten solche Stoffe behandelt haben, wo eine Figur, eine Person gegen ein Leben, wie sie es in ihrer Welt erst einmal vorfindet, aufbegehrt. Und ein zweites Buch, was ich in dieser Hinsicht erwähnen möchte als Credo von einem Dramaturgen, also von mir selbst in diesem Fall, ist von George Steiner, von realer Gegenwart. Das war eine Ästhetik, die auch in den 80ern ungefähr herauskam, wo er, was ihm viele auf theologischer Seite ein bisschen vielleicht auch na, verübelt haben oder kritisch gesehen haben, Kunst noch einmal auf die Anwesenheit Gottes zurückgeführt hat und Kunstwerke ganz stark abgegrenzt hat von der Gleichrangigkeit gegenüber den Kommentaren. Also festgehalten hat an einer Primärkunst, an einem Kunstwerk, das tatsächlich einen so bewegt, dass man glaubt, man müsste sein Leben ändern. Und der, sagen wir, Kulturindustrie, die dann mit Kommentaren und Ähnlichem anschließend noch 1000 Anmerkungen dazu herausbringt. Und Steiner sagt, sei es realistisch, fantastisch, utopisch oder satirisch, das Gebilde des Künstlers ist immer eine Gegenaussage zur Welt. Und ich glaube, dass ein Theater, das sich mit der Veranstaltungswelt, die sich ansonsten jetzt abbildet, völlig verbindet, das verliert. Das Theater müsste nach meiner Ansicht doch immer etwas anderes sein. Wie es das schaffen kann, dazu komme ich gleich noch. Ja, ist ja super.
Wunderbar, Ihnen zuzuhören. Ich sage es einfach nur so dazu.
Ich glaube, was das ganz Zentrale ist, also ich bin bei 9 und bei 11 ist Schluss. Ja? Also, das ganz Zentrale ist, glaube ich, dass wir am Theater wissen müssen, warum wir die Stücke spielen, die wir spielen. Und dass es dazu nicht ausreicht zu sagen, die gab es vor 7 Jahren nicht, sondern wir müssen die inhaltlichen Anliegen, die mit diesen Stücken in Verbindung stehen, kenntlich machen. Das könnte ich jetzt am Spielplan 2014, 15 einmal durchexerzieren, mache ich jetzt aber nicht. Aber ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und in diesem Rahmen glaube ich auch, dass man das manchmal zu Unrecht gescholtene Regietheater tatsächlich verteidigen muss. Wenn wir Stücke wie Traviata oder Figaro in einer Art und Weise aufführen wollen, wie Mozart und Verdi glauben, dass sie die Reaktion hervorrufen wollten in ihrer Zeit, müssen wir in irgendeiner Weise einen Gegenwartsbezug herstellen. Denn für diese Komponisten waren das Zeitstücke. Und die rückwärts gerichtete Betrachtung, dass ich mich erfreue an einer narrativen Literatur, an einer gegenständlichen bildenden Kunst, an einer tonalen Musik, weil das früher so war, die setzt eigentlich erst ein um die Jahrhundertwende oder so, genauer gesagt mit 1910. Und vorher war Kunst Gegenwartskunst. Und das muss nicht plattvermittelt werden, aber es sollte mitbedacht werden, dass wir uns von dem ursprünglichen Willen der Komponisten und Librettisten entfernen, wenn wir auf einen Gegenwartsbezug verzichten. Im Idealfall ist das verbunden mit einem Bekenntnis der Intendanz zu bestimmten Regiehandschriften, was eben auch eine gewisse Einschränkung bedeutet. Ich möchte in diesem Fall durchaus mal Olivier Tambosi nennen, der ja auch ursprünglich, was ja auch bekannt ist, für den Ring einmal im Gespräch war und der, ich finde, mit Maria Stuarda oder mit Gräfin Maritza oder eben auch mit King Arthur eine Breite von Stücken abgedeckt hat und da sehr innovativ oft mit umgegangen ist, wo sich eben Herr Menneken dann doch auch zu ihm bekannt hat. Und ich glaube, dass am Theater ist das Bekenntnis zu eigenständigen und eigenwilligen Regiehandschriften braucht, um diese Unverwechselbarkeit zu gewährleisten. Der Dramaturg ist folglich ein Vermittler des Alten und ein Anwalt des Neuen. Und ein Nachtrag zum Regietheater noch. Nach meiner Ansicht gibt es ein katholisches Theaterverständnis und ein evangelisches. Das katholische finden wir nicht in Österreich. Wir sind hier auch schon evangelisiert. Das finden Sie aber in Italien oder in Spanien in der Regel. Wenn Sie da in ein Theater fahren, haben Sie meistens eine uralte Ausstattung und uralte Kostüme und Sänger, die an der Rampe stehen und singen, so wie es immer schon war. Das heißt, führt das Stück auf, solches zu meinem Gedächtnis. Ja, einfach im Katholischen, die Eucharistiefeier ist immer gleich und ist das Zentrum des Gottesdienstes. Im Evangelischen ist das Zentrum des Gottesdienstes die Predigt, die immer eine individuelle Auslegung des Textes sein soll. Das ist das protestantische Theaterverständnis nach meiner Ansicht. Und das Regietheater ist eben in der Wirkungsgeschichte die protestantische Version desselben, ohne die es die Existenzberechtigung für so viele auch kleine und mittlere Theater, damit meine ich nicht Linz, Linz ist ein mittelgroßes oder jetzt eher schon großes, gar nicht gäbe. Soweit der Kampf des Dramaturgen mit dem Alltag und der Versuch, die Perspektiven für eine inhaltliche, sinnvolle Arbeit zu entfalten. Bin ich hingekommen halbwegs?
Oh ja. Herzlichen Dank, Herr Steinmeier.
Dankeschön. Was ich vergessen habe, das ist der Zettel, also Kinderoper und Klangfoyer, aber...
ja, da kommen wir vielleicht dann in der Diskussion noch. Ja, vielen Dank. Ihnen ist das Herz voll, das haben wir ja gemerkt. Und Sie brennen für das Theater und haben uns das jetzt, glaube ich, sehr vielschichtig wunderbar vermittelt. Auf der einen Seite im Erzählen, wie Sie selber zum Theater gekommen sind, was Sie da machen, was Ihr Alltag ist. Und dann aber auch noch einmal so ein, es tut mir leid, wir haben mit katholisch-protestantisch angefangen und jetzt liegt mir halt auch wieder das Credo auf der Zunge, dass Sie da eigentlich ganz deutlich abgelegt haben, was Dramaturgie für Sie ist und was das für das Theater auch bedeutet. Fand ich ganz, ganz schön. Ich darf noch eine Frage stellen, bevor ich das auch sofort an Sie öffne. Sie haben das ganz am Schluss jetzt auch nochmal mit dem Spielplan so zugespitzt. Für mich stellt sich dann natürlich sofort die Frage, braucht eine Stadt einen bestimmten Spielplan? Sie haben eben von den Säulen, Heiligen unter Anführungszeichen gesprochen, ohne die es ja sowieso nicht funktioniert, aber braucht Linz einen anderen Spielplan als Kiel, Wiesbaden, Essen?
Nee, würde ich nicht sagen. Mhm. Ich glaube, dass es Theaterleute braucht, die wissen, was sie mit diesen Stücken wollen und warum sie sie aufführen. Und zwar auch gerade zu diesem Zeitpunkt und was sie damit sagen wollen. Aber ich glaube, dass es in der Rezeption Unterschiede gibt in Bezug auf die Städte selbst. Also ich habe das vorhin schon mal kurz angedeutet. Ich finde, dass Städte, die durch eine Arbeiterschaft historisch geprägt worden sind, oft sehr viel liberaler sind als Städte, die möglicherweise von einem Großbürgertum geprägt sind, das dieses Werk schon seit Jahrhunderten immer so gesehen hat. Ja, also da finde ich Linz einen spannenderen Ort als Wiesbaden, wo ja der Ring aber von Linz auch nach Wiesbaden gehen wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man da das an den Ort anpassen müsste.
Ich weiß, ich darf nicht, aber ich tue es noch einmal, weil das wollte ich auch noch gerne wissen, weil Sie mit dieser Idee der Demokratisierung auch nochmal sehr stark umgegangen sind, die das Musiktheater in sich hat. Und ich war gerade gestern in Next to Normal und habe auch nochmal sehr stark das Gefühl gehabt, dass das Publikum, das in Next to Normal geht, ein anderes ist als zum Beispiel ins Große Haus. Und dass da auch etwas stattfindet wie eine Demokratisierung, auch eines Genres. Und ist jetzt das Musical die Demokratisierung des Musiktheaters oder ist es eine Weiterentwicklung der Operette? Oder weder noch?
Ich glaube, eine Weiterentwicklung der Operette würde ich nicht sagen. Ich würde mir vorstellen, dass es bestimmte Unterhaltungsbedürfnisse oder auch Voraussetzungslosigkeitsbedürfnisse erst einmal abdeckt, aber dazu kommen musikalisch auch zu viele andere Einflüsse. Aber ich glaube, dass das Musical, auch wenn ich es jetzt an diesem Haus jetzt nicht verantwortlich betreue, das habe ich aber auch schon gemacht, gar nicht ausgenommen ist von dieser Musiktheater-Emanzipation. Und ich finde den Spielplan, den jetzt wir hier in Linz machen, auch einen wirklich sehr intelligenten. Und das eben, Next to Normal zeigt ja, dass das Musical eben nicht immer so sein muss, wie man sich Musical vorstellt. Und dass da auch zeitgenössische Themen behandelt werden können oder Themen auch, die ganz stark jetzt in einer familiären Gesellschaft ganz normal oder eben nicht ganz normal verhandelt werden. Also ich finde, Next to Normal passt da extrem gut hinein. Mhm. Ja. Aber natürlich ist dann auch Showboat ein Stück, was ja in Bezug auf die Rassenthematik auch schon wieder diese emanzipatorische Geschichte zeigt oder diese Themen mit sich bringt. Ja. Die gute Stückauswahl ist da eigentlich genauso wichtig wie der Oper.
So, aber jetzt möchte ich Ihnen sehr, sehr gerne das Wort geben. Ich nehme mal an, Sie sind alle sehr theaterbegeistert, sonst wären Sie nicht hier und haben vielleicht die eine oder andere Frage zum Spielplan des Musiktheaters, zur Art und Weise, wie das Musiktheater mit Ihnen, mit dem Publikum umgeht. Gibt es irgendetwas, was Sie immer schon gerne fragen wollten? Oder mit uns teilen wollen?
Ich habe erschlagen.
Ja. Ja, weil dann frage ich einfach noch ein bisschen weiter, genau. Und Sie überlegen sich und Sie können jederzeit einfach durch ein kleines Handzeichen sich bemerkbar machen, jetzt wollen lieber Sie. Bis dahin frage ich einfach und wir schauen, wohin uns das Gespräch treibt. Sie haben selber vorher erzählt, ganz zu Beginn, dass Sie eigentlich aus einem theaterfremden Familienzusammenhang kommen und erst in der Schule und dann auch noch einmal im Studium die Leidenschaft dazu entdeckt haben. Wie ist denn das gegangen? Das ist ja vielleicht manchmal ein steiniger Weg. Oder gab es sowas wie ein ganz tiefes Erlebnis, das Sie dann geprägt hat?
Nein, also ich glaube, dass ich eigentlich eine sehr gute Voraussetzung mitbekommen habe, um Dramaturg zu werden. Nämlich erst einmal, dass ich sensibel bin für Text, weil bei uns wurde am Sonntag nach dem Gottesdienst über die Predigtauslegung des Pastors diskutiert. Mhm. Und zwar auch herrschaftsfrei. Meine Eltern waren da leidenschaftslos oder waren nicht darauf erpicht zu sagen, so ist es richtig, waren auch gar nicht immer da. Manchmal diskutierten wir Kinder auch untereinander. Und das heißt, es wird über eine Textauslegung noch einmal diskutiert. Und ansonsten gab es bei uns eher eine Klavierspieltradition, also eher absolute Musik, rein instrumental. Und das Theater kam durch die Schule hinzu, durch den Deutschunterricht. Und die Oper war mir nicht bekannt. Aber als ich dann gemerkt habe, dass das die gleichen Stoffe sind, das kam dann tatsächlich erst im Theaterwissenschaftsstudium, fand ich das viel spannender. Und ich muss auch sagen, ich sehe, dass keiner meiner Schauspielkollegen hier ist. Ich finde Musik, Theater, Dramaturgie viel spannender, viel aufwendiger und viel schwieriger als das, was die Kollegen im Schauspiel leisten, weil das einfach eine doppelte Ebene ist. Und wenn man sich erst einmal an diese Komplexität gewöhnt hat, will man das auch gar nicht mehr lassen. Ja? Und ich würde sagen, natürlich kann das Reinsprachliche auch manchmal sehr karg und nicht so sinnlich sein, und das musikalische Element ist sicherlich etwas, wo ich dann auch gemerkt habe, dass es meiner Persönlichkeit gut tut.
Mhm. Was mich immer schon interessiert hat, Sie waren ja auch einmal Konzertdramaturg. Sie waren nicht,
ja.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Sie in Konzerte gehen oder wenn Sie in die Oper gehen, gibt es völlig unterschiedliche Programmhefte für das Publikum. Im Konzert ist das Programm immer ziemlich gleich, oder? Es wird immer über das Werk geschrieben, das es zu hören gilt, wie es aufgebaut ist, wenn es eine Symphonie ist, wie die einzelnen Sätze sind, dann über die Interpreten und eine Biografie des Ensembles. So, und dann die Sponsoren. Und ein Programmheft in der Oper ist eigentlich immer wesentlich vielschichtiger, viel assoziativer. Da finden sich dann auch immer wieder Texte drinnen, die vielleicht über Umwege erst was mit dem Werk an und für sich zu tun haben. Texte, die einen dazu verführen, dieses Programmheft auch wirklich als Nachklang noch einmal zu lesen, als Buch sich aufzuheben, sich in solche Texte zu vertiefen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum ist das eigentlich so? Weil ich denke mir, ein Konzertdramaturg ist ja nicht unkreativer als ein Operndramaturg. Hängt das einfach damit zusammen, dass ein Stück länger im Spielplan bleibt oder anders erarbeitet wird als eine Symphonie oder ein Kammerkonzert?
Das Konzertprogrammheft ist in ganz anderer Weise als das Opernprogrammheft erst einmal eine Anleitung für den Konzertbesucher, wie er sich zu verhalten hat. Das Entscheidende beim Konzertprogramm ist zum Beispiel die Anzahl der Sätze. Wann darf ich klatschen? Nach dem dritten oder nach dem vierten? Wenn man da irgendeinen Fehler macht bei irgendeiner unbekannten Geschichte, dann hat man schon verloren. Das heißt, das Konzertprogramm wird aus diesem Grund auch viel häufiger gekauft. Da gehen irgendwie 40% weg und bei der Oper sind das weniger, weil jeder muss wissen, was kommt eigentlich und wann geht's los. Ja?
Gibt es inzwischen sogar schon Programmheft, wo dann die Minutenangabe steht bei den einzelnen Werken?
Das ist leichtsinnig, wie dem auch sei. Und von dieser Speisekarte nehme ich als Konzertbesucher ab, wie ich mich zu verhalten habe. Ja. Und das Zweite ist natürlich, dass letztlich das Konzert schon erst einmal dann doch sehr häufig zumindest auch eine absolute Kunst ist, von der ich erstmal keine Bildwelten habe. Im Programmheft der Oper sind dann ja auch immer Aufführungsfotos drin. Und ich denke mir, dass es abstrakter ist, ja, und dass es vielleicht noch, also ich habe das immer so versucht, hatte aber auch einen Chefdirigenten, der darauf gebaut hat, dass man einen Begründungszusammenhang noch einmal schafft, warum diese drei Stücke jetzt im Konzert gemeinsam erklingen. Aber ansonsten, auch im Text, dann macht man eigentlich so den ersten Satz halb fett und den zweiten Satz nochmal halb fett, damit die Leute eventuell auch wirklich in dem Konzert selbst nochmal die Möglichkeit haben, jetzt will ich was dazu finden, oder Mensch, die Stelle war ja komisch. Das heißt, das ist viel mehr gebrauchsorientiert. Und bei der Oper würde ich sagen, holen Sie sich das Programm vorher oder lesen Sie es nachher. Mhm. Aber Sie brauchen es nicht während der Aufführung, auch natürlich dank der Übertitel, sondern es ist etwas, was mir zur Vorbereitung dient oder um das Ganze nochmal zu reflektieren. Und da hat das Konzertprogramm eine ganz andere Funktion.
Mhm. Ein Moment, Sie bekommen gleich ein Mikro.
Für die Aufzeichnung vermute ich.
Genau, wir hören sie gut, aber im Internet kann man sie nicht nachhören.
Hat der Dramaturg auch Einfluss auf die Besetzung? Kann er da auch mitreden oder ist das allein der Regisseur?
Der Regisseur ist ja zumeist ein Gast, wenn er kein Oberspielleiter ist. Von daher kann der Regisseur sich etwas wünschen, aber natürlich bestimmt das Haus die Besetzung und in letzter Instanz der Intendant und der Dramaturg hat auch Einfluss darauf, aber bei uns ist es gerade auch so, dass dies Aufgabenfeld ganz stark von Thomas Barthol, der heute auch hier ist, als Referent des Intendanten abgedeckt wird, weil gerade auch jetzt in Linz wir ja Oper haben und Operette, aber auch Sänger, die bei Ballettaufführungen mit dabei sind oder auch über das Musical jetzt dauernd eine Sparte haben, die noch andere Sänger und andere Künstler abzieht, sodass die Besetzungspolitik auf die ganze Spielzeit sehr viel komplizierter geworden ist und jetzt eben noch eine zusätzliche Sparte und manchmal auch das Ballett noch beinhaltet, wie bei Carmina. Und das heißt, da muss das Haus letztlich sagen, das ist unsere Besetzung. Und wenn die Stücke sehr oft gespielt werden, gibt es dann ja auch sich einfach von den Fächern ergebende Doppelbesetzungen. Wenn der Regisseur einmal sagt, Mensch, ich habe da eine ganz bestimmte Anlage vor mit der Rolle und das geht mit dem Darsteller oder Darstellerin gar nicht, dann geht der Intendant auch manchmal darauf ein, aber nicht immer. Und das ist in gewisser Weise auch seine Großzügigkeit.
Ja, ich denke mir, dann haben wir jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit, auf das Klangfoyer einzugehen. Das, was Sie gedacht haben, Sie halten das jetzt mal ein bisschen zurück, aber vielleicht wäre das auch eine schöne Thematik jetzt nochmal.
Es gibt so ein paar Besonderheiten, die tatsächlich jetzt hier im Augenblick sehr stark im Spielplan oder auch im Gebäude sich widerspiegeln. Wir haben eine sehr starke Fokussierung jetzt auch auf Kinderoper, was ich auch eine ganz, ganz wichtige Nachwuchsförderung finde. Und außerdem gibt es da tolle und spannende Stücke. Und wir haben da Uraufführungen oder jetzt auch österreichische Erstaufführungen im Hause stehen. Und das Zweite war eben, dass dieses Konzept von dem Wohnzimmer von Terry Pawson eben gefüllt werden sollte, dass das Haus auch unabhängig von den Vorstellungen eine Art Erlebnisraum werden sollte. Und Herr Menningen hat da eben diese Gesamtidee des Klangfoyers entwickelt und das haben Gottfried Hattinger als Ausstellungsmacher, das Ars Electronica Center und dann wir Kollegen von der Dramaturgie mit Herrn Menningen gemeinsam bestückt und das war extrem viel Arbeit, vor allem auch deshalb, weil sie pünktlich fertig werden musste zum April. Hat aber auch, denke ich, einen bleibenden Wert und wenn man jetzt von der Jukebox bis zur Hörbar bis zu dem Panoramafries und dem Spieltisch da einmal schweift und schaut, dann wird man vieles Faszinierende finden über die Geschichte des Musiktheaters, eigentlich auch, wie ich es gesagt habe, gerade vom Orpheus-Mythos an bis dann eben zu den Soldaten von Zimmermann an der Wand und ich denke, das hart auch noch einer gewissen Vermittlung seitens der Dramaturgie und der Musiktheaterpädagogik, aber wir möchten da eigentlich noch mehr mitmachen und es ist ein sehr, sehr spielerischer und sehr, sehr schöner Zugriff. Ja. Mhm. Das Haus, genauso wichtig sind da parallel dazu die Gastronomiekonzepte, das Haus lädt einfach ein, dass man es besucht und das ist sehr schön. Ja. Und ich denke mir, ich behaupte jetzt einfach mal, dass diese Verankerung in Linz tatsächlich auch schon gelungen ist. Ich glaube auch nicht mehr, dass sie abreißen wird. Sie auch keine Gründe, warum sie abreißen sollte. Denn jetzt kommt der Ring und der Ring wird gerade auch in der Unterschiedlichkeit seiner vier Teile trotz der einen Regiehandschrift in Bezug auf die zeitliche Verortung sehr spannend und wird eigentlich immer spannender, je mehr man von ihm sieht. Und dann kommt, denke ich mir, auch eine recht spektakuläre Schlussspielzeit von Rainer Menningen und dann ist Linz auch wieder gespannt, wie es weitergeht an diesem Hause und ich glaube, das Haus, ich würde jetzt einmal sagen, ist in dieser Größenordnung etabliert und das ist auch, denke ich, von der Theaterleitung sehr sorgfältig vorbereitet worden, dass das so passieren konnte.
Also ich finde nämlich das neue Haus auch besonders, besonders einladend. Ich war jetzt vor kurzem einmal in München und stand vor der Bayerischen Staatsoper die ja vom Gebäude aus einer völlig anderen Zeit stammt, eben aus dem 19. Jahrhundert. Aber wenn Sie da davor stehen, dann stehen Sie mal vor einer riesen Treppe, die also wirklich hinaufführt. Sie können überhaupt nicht, Sie sehen gar nicht dort, wo Sie irgendwann einmal hineingehen werden, wenn Sie diesen Tempel eben erreicht haben. Und dann ist auch untertags dieses Haus einfach zu, völlig abgeschottet, zugeschlossen. Und das ist so ein schöner Gegensatz in Linz, dass man einfach sofort in das Kaffeehaus hineingehen kann und auch sofort in das Foyer. Und ich habe dort auch eben den jüngsten Lux schon gesehen im Foyer, in dem Klangfoyer, also wo die Kinder auch wirklich einen Raum finden, der sich ihnen gemäß öffnet und wo auch in den Räumlichkeiten der Oper einfach auch schon klar ist, hier soll Kommunikation mit dem Publikum auf ganz unterschiedliche Art und Weise stattfinden. Was mich jetzt noch interessieren würde, was jetzt vielleicht mit Linz gar nicht so viel zu tun hat, aber Bayerische Staatsoper bringt mich jetzt gedanklich dazu, Livestreaming wird ja wahrscheinlich von Linz aus jetzt noch nicht direkt angedacht, aber insgesamt habe ich so den Eindruck, dass dieses Medium Livestreaming, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen schon genutzt hat, aber die Bayerische Staatsoper oder die Wiener Staatsoper jetzt auch, übertragen einfach Opernaufführungen aus ihren Häusern ins Internet. Und ich als Benutzer kann mich eben in Echtzeit vor meinen Bildschirm setzen und diese Oper anschauen. Die Münchner machen das gratis, die Wiener verlangen was dafür. Die Metropolitan Opera lädt sie dann ins Kino ein und sie müssen eine Kinokarte kaufen. Also sehr unterschiedliche Formen, auch ein großes Publikum wieder zu erreichen. Und mein Eindruck ist schon, und ich weiß jetzt nicht, ob Sie den teilen, dass das auch zur Demokratisierung dieses Genres wieder beiträgt, weil sich einfach Leute das auf eine unglaublich niederschwellige Weise anschauen können. Was mich natürlich jetzt nur interessieren würde, gehen diese Menschen dann auch in die Oper und kaufen sich dann eine Karte, beziehungsweise ist dieses in Echtzeit, aber doch nicht live, etwas, was dem nahe kommt, was eigentlich im Opernhaus stattfindet, oder gar nicht aus Ihrer Sicht?
Also ich würde das mit der Demokratisierung in diesem Fall zurückweisen. Ich würde sagen, das dient der Popularisierung. Mhm. Das ist für mich ein Unterschied. Ich glaube, ich bin da etwas altmodisch. Mhm. Ich glaube da immer an die, der Begriff ist den Kollegen schon bekannt, an die Unhintergehbarkeit der Orte. Und glaube an ein sakramentales Theaterverständnis. Man ist im Theater, wenn man in diesem Raum ist. Und das, was in diesem Raum durch einen großartigen Darsteller sich mitteilt, auch rein physisch, ist nach meiner Ansicht nur sehr begrenzt medial und virtuell übertragbar. Und ich habe mich in diesen Raum begeben, um das zu erleben. Und ich sehe es möglicherweise auch in diesem Raum öfters oder kann sehen, wie dieser Darsteller sich entwickelt. In dieser Hinsicht glaube ich tatsächlich auch an den Pakt zwischen Stadttheater oder zwischen einem Theater in seiner Stadt und in dem Publikum. Und denke, man kann so viel heutzutage im Internet und im Livestream verfolgen. Das Theater wird nach meiner Ansicht, genau wie ich auch Gottesdienstübertragungen als irgendwie störend empfinde. Ja, ich muss auch sagen, ich habe ganz lange Zeit auch schlechtes Theater nie verlassen, weil ich gesagt habe, das musst du es aushalten, da musst du dich ärgern, in irgendeiner Weise wird auch das einen Zweck haben. Und von daher würde ich schon sagen, es ist für mich eine heilige Handlung. Mhm. Diese Übertragungswege sind alles, was man einfach so abschalten kann, hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Körper irgendwo hinbewegt habe, um mich jetzt 2, 3, 4 oder 5 Stunden einer Sichtweise auf Welt in einem bestimmten Werk auszusetzen oder mich davon beeinflussen und prägen zu lassen. Mhm. Sobald ich da irgendwas drücken kann, ist das nicht mehr mein Theaterverständnis.
Mhm. Ich blicke wieder in die Runde. Ja, bitte.
Sie sind jetzt Dramaturg im Musiktheater.
Meine ja.
Frage, jetzt gibt es da mehrere Dramaturgen an einem Haus und gibt es für jede Sparte Dramaturgen, wie zum Beispiel auch Operette. Ich habe zum Beispiel noch nie bedacht, dass es einen Konzertdramaturgen gibt, also das ist mir jetzt völlig neu, der dann nur scheint fürs Programmheft zuständig ist.
Na, das, beim Konzert ist es so, also jetzt zum Beispiel in Linz gibt es keinen Konzertdramaturgen, die werden manchmal auch ein bisschen eingespart, sage ich jetzt mal. Da ist man natürlich aber auch bei den Proben mit dabei. Das kommt darauf an, ob der Generalmusikdirektor da einen künstlerischen Partner haben möchte. Die Operette wird von uns mitbetreut, von den Operndramaturgen. Weil das ist ja dann pro Spielzeit meistens eine Position, dafür jetzt einen eigenen Dramaturgen zu schaffen wäre zu viel. Es gibt drei volle Schauspieldramaturgen. Bei uns gibt es drei Positionen, die Musiktheaterdramaturgie leisten, aber noch andere Aufgaben auch haben. Es gibt eine Ballettdramaturgin. Es gibt im Kinder- und Jugendtheater zwei Dramaturgen. Genau, jetzt wird anerkennend genickt. Habe ich es jetzt, glaube ich, bitte? Musical gibt es einen Dramaturgen, genau, ja, gibt es einen Dramaturgen. Einfach von der Stückanzahl käme man auch im Schauspiel mit einem oder zwei nicht hin. Und das Konzert ist ein bisschen ein Sonderfall. Ich fände es gut, wenn die einen hätten, also wenn die einen vollen hätten, weil man da auch durchaus noch mehr machen kann in der Vermittlung auch. Wir haben zum Beispiel in Münster, da war ich hauptsächlich Konzertdramaturg und Referent des GMDs, haben wir fast vor jedem Konzert auch Einführungsmatinee zum Konzertprogramm gemacht. Und wir hatten ein Programm, vielleicht auch dazu nochmal, um den gesellschaftlichen Fortschritt zu demonstrieren, wir hatten ein Programm in der Spielzeit, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube 94, 95, das kreiste um die Zeitenwende 1789, 1914 und 1945 und hatte 50% der Konzertstücke aus dem 20. Jahrhundert. Und sowas kann man natürlich nur machen, wenn man gleichzeitig dazu dann extrem viel Vermittlung anbietet. Und aber das ist jetzt hier auch, das Bruckner-Orchester ist ein eigener Bereich auch in der Theater- und Orchestergesellschaft. Mhm. Es ist richtig, die gibt es meistens nicht isoliert. Das sind dann meistens Stellen, die mit der Operndramaturgie verbunden sind.
Nur, Wolfgang, eine Interessensfrage. Operngeschichtlich, Kinderopern, ist das eine neue Gattung unserer Zeit oder gibt es in der Operngeschichte schon früher, hat die Gattung der Kinderoper schon früher gegeben?
Ja, also es gibt natürlich so mit Benjamin Britten oder mit Henze dann irgendwie auch so Urväter. Dass die Kinder als Zielgruppe so ernst genommen werden, ist sicherlich eher eine zeitgenössische Erscheinung, ja. Aber Opern, die sich besonders für, ich meine, der Klassiker der Kinderoper ist natürlich dann Hänsel und Gretel. Ja, aber das und dann hat man natürlich auch Zauberflöte für Kinder und Ähnliches, aber dass Kinder jetzt als eigene Zielgruppe so in das Blickfeld kommen, ist sicherlich eine neuere Entwicklung.
Noch eine ganz andere profane Frage, ist das dann ein 38,5 Wochenstunden Job, den du ausübst?
Nein, das ist es nicht. Und dazu gibt es zwei Sachen zu sagen. Die Arbeit definiert sich zumindest zu einem gewissen Teil über die Probenzeiten. Also man ist auf Proben, Proben gehen von 10 bis 14:15 und dann abends von 7 bis 10. Und natürlich ist man auch möglicherweise Abenddienst am Wochenende. Und man hat eine Art Anrecht auf einen freien Tag in der Woche, eigentlich sogar in Österreich zwei. Aber das ist ganz oft graue Theorie. Und es gibt auch so ganz viele Bereiche, die sich schlecht davon abgrenzen lassen. Wenn ich in eine Schauspielpremiere gehe, weil mich interessiert, was die Kollegen machen, bin ich dann privat oder bin ich nicht doch auch wieder in meinem Zusammenhang und will natürlich auch wissen, was jetzt da abläuft. Und die Stundenzahlen liegen sicherlich eher bei zwischen 50 und 80, das würde ich schon so sagen. Und dafür hat man dann aber eben im Sommer in Österreich auch diese 8 Wochen Theaterpause. Aber wer Stunden zählt, das können wir in einem gewissen Rahmen auch tun, um mit Nachtstunden in eine bestimmte Steuerbefreiung zu kommen. Aber wer Stunden zählt, ist am Theater falsch. Und wird irgendwann dann auch verbittert werden oder wird sagen, die nutzen mich alle aus, weil auch tatsächlich am Theater es andere Berufsgruppen gibt, die ganz anders ihre Stunden zählen können. Also Theater ist ein Ort großer struktureller Ungerechtigkeit. Also wenn die Gesellschaft so ungerecht wäre wie das Theater, ging es ihr schlecht. Wer am Theater bleibt, ist mit dieser strukturellen Ungerechtigkeit irgendwann einverstanden.
Mhm. Sie haben vorher erzählt, dass Sie sowas sind wie ein Doppelagent zwischen dem Regisseur manchmal und dem Intendanten. Wenn ich jetzt dieses Bild weiterführe, vielleicht nicht mehr Agent, vielleicht doch mehr Anwalt, gab es in Ihrer Karriere bis jetzt ein Stück, wo Sie sozusagen als Anwalt gegenüber dem Publikum aufgetreten sind? Also das Stück kommt auf die Bühne und wird zerrissen von allen. Und dann gibt es aber doch immer noch Einführungsvorträge, wo dann der Dramaturg sich dem Publikum sich konfrontieren muss und vielleicht eben für ein Stück eintreten muss, wo er selbst seine Schwierigkeiten hat oder eigentlich dafür leidenschaftlich brennt und gar nicht versteht, warum das beim Publikum nicht ankommt.
Ja, das gab's. Wir haben in Kiel haben wir manchmal Nachgespräche gemacht nach der Aufführung, einmal im Monat angeboten, dass man dann noch dazukommen kann und diskutieren kann. Und wir hatten einen Freischütz in Kiel, wo sich Max am Ende selbst erschoss, weil irgendwie das, was ihm als Utopie da in Aussicht gestellt worden war, ein Jahr Probezeit und dann vielleicht doch Agathe noch so nicht so richtig funktionierte. Da hatten wir unterschätzt, dass Eutin so nah an Kiel ist. Das war das erste Jahr der neuen Intendanz. Und in Eutin konnte man eigentlich immer einen klassischen Freischütz sehen. Und die waren extrem ungehalten. Und dann kam Frau Ackermann und machte einen Don Giovanni, wo Don Giovanni eine Art Marilyn Manson war. Und dann kam Inga Lewand, die Regisseurin, und machte einen Othello, der ein psychedelischer Traum war. Und da waren die Nerven schon gespannt. Diesen Don Giovanni von Frau Ackermann fand ich brillant. Da bin ich aber auch tatsächlich richtig beschimpft worden dafür. Und der Freischütz war konzeptionell ganz gut, aber nicht so stark, dass ich ihn so leidenschaftlich verteidigt hätte wie den Don Giovanni. Aber das gibt's, ja. Und manchmal, also ich würde sagen, bei dem Freischütz lag das tatsächlich daran an dieser Eutin-Nähe. Und bei dem Don Giovanni lag das wirklich daran, dass da Vorbehalte da waren gegen eine, ich sage mal, zeitgenössische Don Juan-Metapher. Ja, und die spielten das hinreißend und es war sehr lebendig und sehr schön, aber das wollte ein bestimmter Teil des Publikums nicht sehen. Und muss man dann aushalten. Ich bin aber damit groß geworden, das habe ich nicht selber gemacht, aber in Essen gab es eine Inszenierung vom Trovatore und wenn dann Manrico wieder überraschend für Leonora auftaucht und sie nicht weiß, ob sie im Himmel oder auf Erden ist, in der Textstelle liest der Regisseur Dietrich Hilsdorf im Zuschauerraum schwangere Nonnen die Eucharistie verteilen. Das war in den 80ern und dagegen hat dann die katholische Kirchengemeinde in Essen demonstriert. Ich glaube, solche Zeiten sind weit vorbei, dass sowas noch passieren würde. Und dann gab es eben auch ein Diskussionsforum mit irgendwelchen Theologen, die dazu eingeladen worden waren und den Kritikern. Also ich denke mal, da hat auch, und das konstatiere ich so ein bisschen generell, da hat das Theater inzwischen auch seine Leitmediumsfunktion, um gesellschaftliche Dinge zu diskutieren, auch schon ein wenig eingebüßt. Das war in den 80ern noch vor Internetzeiten noch da. Ja, das ist heute sicherlich auch wieder schwieriger herzustellen. Ja. Mhm. Aber von daher ist das sozusagen eine Art Urerfahrung. Wobei ich da nicht dabei war, ich kam ein Jahr später ins Haus.
Was mich ja noch interessieren würde, ist, wenn Sie einen Wunsch frei hätten. Also ich weiß ja, in Oberösterreich geht es uns wesentlich besser als in allen anderen Bundesländern in Österreich und auch noch viel besser als deutschen drei Spartenhäusern. Aber angenommen, es gäbe noch mehr Budget, als in Oberösterreich je vorhanden ist. Was würden Sie sich denn aus dramaturgischer Sicht noch wünschen? Was wäre noch ein Format oder eine Art und Weise, wie man noch besser, noch tiefer, noch intensiver mit dem Publikum oder für das Theater arbeiten könnte? So ein Weihnachten wäre. Weil wir sind so christlich heute. Ich bleibe in solchen Bildern.
Etwas ganz Ketzerisches. Ich würde mal ein Jahr versuchen, die Übertitel wieder abzuschaffen. Mhm. und dafür viel stärker auf Einführung und menschliche Vermittlung zu setzen.
Mhm.
Weil ich manchmal glaube, dass auch das schon eine Form der Popularisierung ist, die auch ihre nachteiligen Tendenzen hat. Man muss einfach sagen, ich glaube, die Frage ist, sie ist relativ symptomatisch, aber sie ist falsch. Sie glaubt, dass mehr besser ist.
Mhm.
Und mehr ist nicht unbedingt besser.
Mhm.
Ich glaube, wir müssen im Augenblick dahin kommen, dass das theatrale Kerngeschäft des Theaters wieder stärker ins Zentrum rutscht. Ich sage manchmal so, wir haben auf unserem Leporello einen 4-Zeilen-Text zu einer Premiere, die 20 Mal gespielt wird. Aber der Opernbrand steht nur einmal, das hat auch einen 4-Zeilen-Text. Und der gleichmachende Positivismus mhm. ist der größte Feind der eigenen theatralischen Kraft. Wir müssen möglicherweise irgendwann weniger machen oder mehr gewichten. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass wir im Augenblick mehr brauchen, sondern wir brauchen mehr Konzentration.
Mhm. Mhm. Finde ich ganz spannend. Nachdem das jetzt fast schon sowas ist, nein, noch nicht.
Eine kurze Frage, ja? Möchtest du einmal Intendant werden?
Eben, weil das war jetzt aufgelegt, oder?
Doch, das hab ich schon angedacht und das hat sich auch fast einmal ergeben. Allerdings ist das schwierig. Die Intendanten, und Herr Mendicken wird es mir nicht verübeln, wenn ich ihn als Beispiel nehme, werden ganz oft in den drei Spartenhäusern aus dem Schauspiel berufen, weil die Kulturausschüsse glauben, dass ja der GMD schon das Musiktheater abdeckt. Und die starten dann als Intendant an einem kleinen Schauspielhaus, erobern sich ein Drei-Spartenhaus und aus einer dramaturgischen Position kommt man eher von einem ganz großen Haus. Wenn ich jetzt an der Hamburgischen Staatsoper wäre, dann würde mir das vielleicht auch gelingen. Und ich glaube, dass der Beruf aber auch als Dramaturg genug Perspektiven gibt, um alt zu werden. Was ich schon gerne daran täte, wäre Personenkonstellationen zusammenzuführen. Ich habe das ein Jahr kommissarisch in Kiel gemacht mit dem GMD und dieses Privileg zu sagen, der Regisseur, der Kostümbildner, der Bühnenbildner zu dem Stück, das ist sowas, das ist auch das, was den Intendanten so viel Spaß macht. Deswegen machen sie es auch gerne oft alleine. Das ist schon so ein bisschen was wie Gott spielen, ja. Jetzt, mal gucken, was daraus wird, wenn ich jetzt den darauf setze und möglicherweise noch mit dem zusammenbringe. Und das ist auch was sehr Schönes, ja. Daran ist man zum Teil natürlich auch in der Position beteiligt. Aber nein, ich würde das nicht ablehnen.
Gut, aber wir wünschen uns, dass Sie noch ein bisschen hier bleiben, dass Sie in Linz bleiben, noch zumindest so lange Herr Mendicken hier ist.
Das sieht gut aus, ja.
Ich wünsche Ihnen viele Momente, wo Sie sich konzentrieren können und das wirklich so erarbeiten können, wie Sie sich das wünschen. Ich wünsche uns als Publikum, dass er uns Situationen der Konzentration auch schafft, wo wir uns einlassen können auf die Werke im Musiktheater. Und danke Ihnen sehr, sehr herzlich fürs Kommen. Bevor wir Ihnen das aber auch mit Applaus zum Ausdruck bringen wollen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie hinzuweisen auf die nächsten Veranstaltungen hier im Kepler-Salon. Wie Sie wissen, gibt es hier ja immer eine Surprise-Reihe, wo man also noch nicht weiß, worauf man sich einlässt. Alles andere können Sie ja im Programmheft immer nachlesen, aber einmal in der Zeit gibt es immer wieder einen Montag, wo man es nicht weiß, aber jetzt lüfte ich das Geheimnis. Am nächsten Montag um 19.30 Uhr findet hier ein Kepler-Salon statt zum Thema neue Medien. What do people like? Facebook und Stadtentwicklung in Linz. Und was sich da dahinter verbirgt, sind zwei Facebook-Initiativen, die sich beide auf Linz beziehen. Das eine ist die Initiative Rettet die Eisenbahnbrücke, die Sebastian Ernst und Robert Ritter ins Leben gerufen haben und die schon bei 3.300 Likes nach nur ganz wenigen Wochen ist. So wichtig ist das uns Linzern. Und die zweite Initiative ist von Lisa Maria Neusel, nämlich Linz braucht einen Strand. Da gibt es inzwischen schon 7.000 Likes die das auch gerne möchten. Und diese beiden Initiativen werden hier zu Gast sein und dazu hier sprechen. Und am kommenden Donnerstag, am Donnerstag, den 27. März, in der Reihe zum Mittag bei Kepler, woran arbeiten Sie gerade, ist meine Chefin hier zu Gast, nämlich unsere Rektorin Ursula Brandstätter, die um 12.30 Uhr in einer halben Stunde einfach kurz aus ihrem Arbeitsalltag und aus dem, was sie gerade macht, hier erzählt. Sie sind herzlich eingeladen zu kommen. Wir freuen uns, wenn Sie da sind. Und jetzt möchte ich mich aber für uns alle ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie da waren und uns so schön Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit.
Danke schön. Dank. Danke schön. So.